Es ist so, dass ich der Mannschaft heute gesagt habe, dass ich den Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte.
Er möchte raus. Hansi Flick sorgt mit dieser Aussage am Sky-Mikrofon ja, für einen dieser berühmten Paukenschläge am Fußballwochenende. Und damit herzlich willkommen zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 70. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist ein Mann, der ein Wacken-T-Shirt trägt und damit hier so ein bisschen das Metal-Feeling im Podcast steigert. Henning Schneider, grüß dich.
Ich grüße dich auch, ja, das der Heavy-Metal-Fußball-Podcast hier aus Friedrichshain, Karlshorst, Ost-Berlin. Ich begrüße dich, Folge 70, das ist ja auch was Rundes mal wieder.
Es ist was Rundes und man sieht uns die 70 nicht an, das ist das Gute. noch nicht. Kann sich natürlich alles noch ändern. Nach diesem turbulenten Wochenende, nach dieser turbulenten Woche. Wir werden natürlich über diese Entscheidung von Hansi Flick reden, dass er aufhört bei den Bayern. Danach sieht es jetzt ja total aus. Also es sei denn, da passiert noch irgendwie ein Wunder. Aber er hat schon mal gesagt, er möchte nicht mehr. Hat natürlich eigentlich noch einen Vertrag, aber da wird man sich wahrscheinlich irgendwie einigen. Und dann wird der Weg vielleicht auf die Nationalmannschaftsbank führen für ihn. Wer weiß, vielleicht löst er den Yogi ab. Das wäre wahrscheinlich der logische Schluss daraus. Aber das hat er gestern noch offen gelassen. Dann werden wir natürlich darüber reden, über die andere große Meldung der Woche. Die Zwangsquarantäne für unsere Hertha. 2 Wochen Isolation nach neuerlichen Corona-Fällen. Das ist schon auch eine heftige Nummer da, Henning. Also wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass die zweite Liga erwischt. Jetzt erwischt es eben auch mal den ersten Bundesligisten, ne?
Und dann gerade ausgerechnet unseren Bundesligisten. So ein Spieltag macht natürlich gleich weniger Spaß, wenn die eigene Mannschaft nicht zum Zug kommt. Und gerade jetzt, wo die 6-Punkte-Spiele, die ganz wichtigen Dinger kommen, jetzt gegen Mainz diesen Spieltag, auch noch, weiß nicht, Freiburg-Schalke kommt da noch. Also die Punkte, wo es jetzt wirklich, die Spiele, wo es wirklich um Punkte geht, gegen direkte Konkurrenten. Und da jetzt aussetzen zu müssen, ist doppelt ärgerlich.
Ist doppelt ärgerlich und vor allen Dingen eben diese Spiele dann wahrscheinlich in einem sehr, sehr engen Zeitplan und Zeitrahmen nachholen zu müssen. Das könnte auf der Zielgeraden wirklich ein Nachteil sein für die Hertha. Da werden wir heute natürlich auch drüber sprechen. Und auch über das Personalkarussell, das sich nochmal weiter gedreht hat in der Fußball-Bundesliga. Adi Hütter hat seinen Wechsel bekannt gegeben zur nächsten Saison zu Borussia Mönchengladbach. Und da war er ausgerechnet zu Gast mit seiner Eintracht noch. Und in Frankfurt brechen gerade sämtliche Dämme, denn auch Freddy Bobic geht ja zum Ende der Saison zur Hertha. Also wirklich, einfach mal Tabula Rasa bei einem Champions-League-Anwärter ja nach wie vor. Das ist schon überraschend, dass da so viele vom ist ja gar nicht das sinkende Boot. Es ist ja ein Boot, das eigentlich in Richtung Europa steuert und trotzdem springen sie alle vom Bord. Merkwürdig, das werden wir analysieren. Und es gibt noch ein weiteres neues, altes Gesicht in der Fußball-Bundesliga. Friedhelm Funkel steht wieder in der Seitenlinie. Den haben wir als Hertha-Fan natürlich auch eher schlecht in Erinnerung. Ja, hat uns jetzt nicht so unbedingt immer weitergebracht, da, als er bei uns mal Trainer war. Habe ich mit sehr düsteren und schlimmen Spielen in Verbindung bringen können. Aber er ist jetzt wieder da und hat in Köln aber jetzt auch noch nicht so viel bewirkt an diesem Wochenende, denn die Talfahrt des FC, sie geht weiter. Hennes ist schon in wirklich, der ist da, der Geißbock, der ist schon im Hungerstreik, glaube ich, mittlerweile. Der möchte nicht mehr.
Hennes der Siebte ist es ja, glaube ich, schon. Die nummerieren ja durch. Und das ist ein bisschen bei den Königen, nur dass da immer nur ein Name quasi an der Seitenlinie steht und das Gras kurz frisst.
Geil. Ja. Ein legendäres Tier der Fußball-Bundesliga. Und die zwei Tiere der Fußball-Podcast-Szene, die werden sich gleich wieder zurückmelden, wenn unser legendäres Intro hier verklungen ist. Und dann geht's hier rein in Folge 70. Bis gleich.
Bis gleich.
Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, da kommt.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Slider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch am Sonntag, dem 18.04.2021. Wir sind Folge 70 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast, und wir besprechen den Spieltag Nummer 29. Wir gehen mit ganz großen Schritten auf die 30 zu. Das kennen vielleicht auch einige von euch zu Hause aus dem eigenen Leben. Vielleicht hat man die 30 auch schon hinter sich gelassen. Und das ist die Zielgerade der Saison. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, kommt es nochmal knüppelhart an so vielen Ecken. Personal, Infektionen, Spielausfälle, Spielnachholung, jede Woche eine englische Woche. Wo soll das hinführen, Leon?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also das nimmt Züge an, die wir als hartgesottene Fußballfans, die ja schon einiges durchgemacht haben, wirklich auch nicht mehr gewohnt sind. Und gerade so diese Quarantäne mit der Hertha, da werden wir nach der Pause drüber sprechen, aber das hat schon nochmal, ja, Züge und auch eine Dimension jetzt, die nochmal ganz anders auch auf das ganze Thema Corona und Fußball schauen lässt. Also das ist schon wirklich, wirklich heftig, zumal es ja mit Rune Jahrstein den Torwart der Hertha auch sehr hart erwischt hat, jemanden. Der war sogar im Krankenhaus. Also da so viel mal zum Thema, dass das junge Fußballer immer gut wegstecken, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen älter ist, aber trotzdem ja eigentlich ein gut trainierter Sportler. Also das alles zeigt uns natürlich, dass wir diese Pandemie und diese nach wie vor ja wirklich brandgefährliche Situation, muss man ja wirklich sagen, auch als solche weiterhin auf dem Schirm haben sollten, auch wenn irgendwie gefühlt da draußen viele Menschen das nicht haben, aber die dritte Welle rollt eben und so richtig dagegen was unternehmen tut die Politik zumindest nicht. Das heißt, jeder kann irgendwie nur einzeln schauen, wahrscheinlich momentan, dass er sich da schützt. Aber jetzt kommt ja die große Bundesnotbremse. Und eben diese Notbremse hat auch Hansi Flick gezogen. Ja, wir haben es schon gehört zum Einstieg. Der Bayern-Trainer, Erfolgstrainer, Trippeltrainer Hansi sagt goodbye. Flieg, Hansi, flieg. So könnte man es vielleicht beschreiben, seine Stimmungslage. Er möchte nicht mehr. Er möchte nicht mehr. Er ist irgendwie ein bisschen beleidigt vielleicht auch in diesem ganzen Konflikt mit Hasan Salihamidzic. Ist das vielleicht, Henning, die Konsequenz? Also die Zeit der Machtkämpfe, ja? Flick gegen Salihamidzic, Söder gegen Laschet. Also die Männer-Egos prallen da aufeinander und Hansi hat jetzt gesagt, nö, dann halt nicht mehr. Dann möchte ich nicht mehr.
Das stimmt, da tut sich mir die Frage auf, ist die Union vielleicht der FC Bayern der deutschen Politik? Und wer sind da die Grünen, ist die Frage. Borussia Dortmund, doch RB Leipzig, man weiß es nicht.
Ja gut, RB Leipzig wahrscheinlich aufgrund des Hauptsponsors, der jetzt eher nicht so ökologisch orientiert ist, wahrscheinlich eher nicht, aber ich würde, SC Freiburg ist für mich eher, sind die Grünen der Bundesliga. Ja, die stimmt. Kommen ja aus einer nachhaltigen Region. Aber die Frage ist ja auch, wer von Söder und Laschet ist Hansi Flick oder Hasan Salihamidzic? Also wer gibt da jetzt klein bei? Oder ist sogar, zeigt die Größe und sagt, gut, dann halt nicht.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich fürchte, das wird da in dem Fall nicht passieren. Es wird sehr spannend, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ich weiß gar nicht, wann wird das eigentlich entschieden? Es wird das auch alles bald entschieden. Und ich glaube, die Grünen wollten sich nach Pfingsten, kann das sein?
Sonntag früher Abend, und die Grünen wollen sich wohl morgen am Montag äußern und entscheiden und sagen, ob es Annalena wird oder Robert. Und die CDU, da scheint es vielleicht noch irgendwie Stellvertreterkämpfe zu geben. Vielleicht hauen sie noch zwei Hähne in so einen Ring, so wie in Asien. Da gibt es ja diese Hahnkämpfe immer. Oder sie lassen vielleicht, keine Ahnung, spielen eine Runde FIFA gegeneinander oder so. Man weiß es nicht, wie sie das entscheiden da. Angeblich telefonieren sie ja die ganze Zeit, aber da frage ich mich auch, ja, scheint ja nicht so viel zu bringen. Also so machtbesessen muss man erstmal sein, dass man in so einer Situation, in der das Land gerade steckt, dann weiterhin sich so verhält. Aber das ist nicht unser Thema. Ja. Hansi Flick ist unser Thema. Und Hansi Flick hat gesagt, er möchte seinen Vertrag nach dieser Saison gerne verlassen oder den FC Bayern verlassen und den Vertrag sozusagen dann da aussteigen. Und wir hören nochmal rein, er hat nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz nochmal so ein bisschen zu seiner Gefühlslage geäußert und warum ihm dieser Schritt jetzt wichtig war.
Mir war einfach wichtig, dass die Mannschaft es heute nach diesem Spiel, nach diesem wichtigen Sieg auch erfährt, weil natürlich das ein oder andere an Flurfunk schon rumging. Weil wir haben jetzt dort knapp eineinhalb Jahre wirklich sehr gut zusammengearbeitet und alles, was ich verstehe, dass sie das natürlich gerne wissen wollen, wie die Reaktion war, wie auch warum die Gründe und so. Aber das sind Dinge, die für mich jetzt erstmal intern bleiben, weil es einfach auch ja, für mich wichtig war, nachdem ich es dem Verein gesagt habe, natürlich auch, dass die Spieler Bescheid wissen.
Ja, also er war relativ klar, hatte ich das Gefühl. Also man macht sich natürlich auch vorher Gedanken, ne? Wie kommuniziere ich das dann? Und das war ihm natürlich bewusst, dass das auch das auslöst, was es ausgelöst hat jetzt. Aber man hat ihm auch gemerkt, dass er so ein bisschen, ja, pisst nicht unbedingt, aber ja, so leicht angefressen. Und es wird ja immer wieder gesagt, dass er mit Salihamidžić sich nicht versteht und so. Da gibt es ja, ist ja ein offenes Geheimnis. Aber trotzdem fand ich es jetzt schon krass, dass er das jetzt so raushaut.
Ich finde auch den Zeitpunkt komisch. Also, das jetzt so kurz vor Saisonende. Ich meine, die sind jetzt raus aus der Champions League, der aus dem Pokal schon länger. Die Meisterschaft scheint nicht so richtig in Gefahr, weil Leipzig jetzt da auch die Punkte nicht macht und die Bayern dann doch noch knapp. Und es scheint jetzt so auszuplätschern. Und ich finde, der Zeitpunkt drückt aus, wie man von außen auch ein bisschen auf die Tabellensituation da oben blickt. Ist jetzt quasi egal. Also Meister wird man wahrscheinlich vor Zehntausenden auf dem Rathausbalkon, auf dem, ist ja im Marienplatz, oder? Am Marienplatz? Ist das da in München?
Das ist genau der Marienkäferplatz, ja.
Der Marienkäferplatz. Der, da wird man das nicht riesig feiern können. Das heißt, es also gibt jetzt nicht mehr so richtig was, worauf man sich freuen kann, was man irgendwie erwartet, wo es noch Spannung gibt. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dann kann man schon mal so Personalentscheidungen treffen, die man eigentlich, oder Vertragsentscheidungen treffen und auch kommunizieren, die man eigentlich eher in der Sommerpause erwarten würde. Also, ein bisschen seltsam.
Ein bisschen seltsam, weil, wie du schon sagst, ist auch so nach dem Gefühl, jetzt sind wir aus der Champions League raus, jetzt ist der Drops eh gelutscht, das kann ich ja auch sagen. So. Aber ja, das war ja eh die ganze Zeit schon seltsam, dieser komische Streit zwischen ihm und Salihamidžić. Also, das hat man eh nicht so ganz verstanden. Es ging ja wohl auch darum, dass er Spieler gefordert hatte, ja nicht bekommen hat. Dann hat Salihamidžić zum Beispiel Leute geholt wie Douglas Costa nochmal, was ich auch nicht verstanden habe, oder einen Marc Rocca oder so. Also wirklich komische Transfers zu seinen ja eigentlich auch guten Transfers, ne, mit Davis und so, die ja auch wirklich eingeschlagen haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er auch eine ziemlich erfolgreiche Zeit so gestaltet hat mit seinen Transfers. So, mal abgesehen davon, dass Hansi Flick an der Seitenlinie natürlich für den Erfolg gesorgt hat als Trainer. Aber jetzt das so zu bekannt zu geben, gut, ich glaube, letztendlich ist es so, dann hast du, irgendwann ist der Druck zu groß, weil immer wieder darüber berichtet wird, so ähnlich wie bei Marco Rose auch, ne? Und dann sagst du dir wahrscheinlich irgendwann, okay, komm, ganz ehrlich, Leute, ich sag's jetzt einfach, dann haben wir hier sind wir den ganzen Ärger los mit den ständigen Nachfragen und dann haben wir Klarheit. Aber es gab wohl auch schon Rüffel vom Bayern-Aufsichtsrat, die gesagt haben, die finden die Kommunikation und den Zeitpunkt auch nicht gut. War wohl auch nicht abgesprochen.
Das war auch, also ich habe es erfahren durch eine Eilmeldung von der Tagesschau und da kam das Geräusch und dann habe ich gesehen, das ist eine Eilmeldung, habe ich drauf geguckt und das wäre jetzt eine der fünf letzten Eilmeldungen gewesen, die ich erwartet hätte. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, wäre das nicht dabei gewesen, weil ich, also das jetzt einfach, also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, der ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch Bayern-Trainer. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht und in der aktuellen Situation jetzt quasi zu kommunizieren, dass er da aussteigen möchte. Zumal er ja jetzt auch nicht sofort aussteigt. Ich meine, wenn er jetzt irgendwie rausgeschmissen worden wäre, ist ja auch völliger Quatsch wäre. Ist das ja eine Sache, aber ist ja ein bisschen das Marco-Rose-Ding. Nur, dass Marco Rose halt seinen Ausstieg bei Gladbach und den Wechsel zu Dortmund halt mitten in der Saison zu einem Zeitpunkt, wo es in diversen Wettbewerben noch um was ging, kommuniziert hat. Und jetzt Hansi Flick halt an so einem Zeitpunkt, wo es eh wurscht ist, könnte man sagen. Und
ja, ich meine, vielleicht wollte er auch so ein bisschen mit dem DFB schon mal signalisieren, hi, ich bin frei nach der Saison, könnt mich gerne anrufen. Aber ja, ich meine, es ist ja auch jetzt bei Adi Hütter so gewesen, weißt du, da gab es auch immer wieder Druck, immer wieder eine Nachfrage, wie ist es nächste Saison, wo sind sie denn, bleiben sie hier? Und das ist natürlich eine Entwicklung, die zum einen durch die Medien natürlich befeuert wird, durch die ganzen, ich sage jetzt auch mal, sozialen Medien beziehungsweise die digitale Berichterstattung, die Online-Berichterstattung, die natürlich alles nochmal ein bisschen beschleunigt. Und irgendwann kannst du dich wahrscheinlich dem Ganzen nicht mehr entziehen, egal was du machen möchtest. Und der Fußball steht einfach krass im Fokus, ne? Manchmal auch einfach zu sehr im Fokus. Und ich meine, dass man jetzt auch eine Eilmeldung da rausschickt, Ja, gut. Also wenn Jogi Löw sagt, er ist nicht mehr Bundestrainer, dann finde ich es okay, aber Hansi Flick zurücktritt als oder seinen Abschied verkündet als Bayern-Trainer, als Eilmeldung, schon gewagt, aber gut. Die Eilmeldungs Schwelle wird sowieso immer geringer, habe ich das Gefühl. Aber ja, jetzt ist eben Fakt, dass er nächste Saison sehr wahrscheinlich eben nicht mehr Trainer ist bei den Bayern. Dann ist ja die Frage, wer macht es bei den Bayern ja auch, ne? Das ist jetzt ja auch so. Ich meine, wir haben gar nicht über das Spiel geredet, sie haben gegen Wolfsburg 3-2 gewonnen. So, das war ja auch ein wichtiger Sieg erstmal, um jetzt auch die Meisterschaft irgendwie so möglichst safe zu haben, nachdem Leipzig ja wieder nur einen Punkt geholt hat und ausgerutscht ist. Also das ist jetzt wieder 7 Punkte für die Bayern. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Aber nächste Saison müssen sie dann halt gucken. Und Nagelsmann hat schon gesagt, naja, ich habe hier Vertrag in Leipzig, der wurde ja auch sofort dann irgendwie gehandelt als Nachfolger. Und es gibt auch keine Ausstiegsklausel, wie bei Adi Hütter. Das heißt, es wird dann auch schwierig, solche Leute zu holen. Und gut, es gibt noch genug andere Trainer natürlich auf dem Markt, aber ja, bin gespannt, wie die Bayern das lösen dann.
Ja, anscheinend ja auch ein Problem, dass mit dem vielleicht auch Salihamidžić jetzt nicht so direkt gerechnet hätte. Also
ja, ich finde es auch so merkwürdig übrigens in diesem ganzen Clinch zwischen den beiden. Jetzt wird er natürlich als der Bad Guy hingestellt, ne? Also Hasan Salihamidžić, ja. Weil er jetzt irgendwie ihn rausgeekelt hat und so. Ich habe so bei YouTube dann auch so Kommentare durchgelesen. YouTube-Kommentare sind eigentlich fast noch schlimmer als irgendwie Kommentare unter irgendwelchen Artikeln bei Tagesschau oder Spiegel Online oder so. Weil da tummeln sich dann wirklich die richtigen Bratzen, ey. Also da gleich so ja, danke an Hasan, Petition ist raus, er hat unseren Erfolgstrainer geschasst oder so und auch so alles auch so mit so, auch alles falsch geschrieben teilweise, aber kriegt dann trotzdem 3000 Likes der Kommentar und so denkst ja. Du so, Alter, diese Community bei YouTube manchmal, sorry, aber das sind auch wirklich viele hohle Menschen dann, glaube ich, wirklich, die dann einfach da irgend so einen Rotz hinschreiben und dann sind da irgendwie 5000 andere Leute, die sagen, ja geil, ne, klicke ich auf Like und schon hast du natürlich auch wieder eine Meinung generiert, ne, aber die man nicht so hochhängen darf einfach und ja, aber das finde ich auch zum Beispiel zu übertrieben, mir zu sagen, dass Salihamidžić da irgendwie der Assi ist, der ihn da irgendwie rausgeekelt hat. Ich meine, man weiß doch nie, was in den Kulissen abläuft. Kann auch sein, dass Flick auch irgendwie anstrengend war, weiß man doch alles nicht. Und ja, da sollte man mal schön ruhig sein, finde ich. Ja.
Ich finde, bei so Kommentaren ist mein Lieblingskommentartyp ist die direkte Ansprache an jemanden, der das niemals lesen wird. Also wenn es zum Beispiel jemand einen Kommentar schreibt und dann so, auch aus einem formalen Stil mit 1000 Rechtschreibfehlern, sehr geehrter Herr Salihamidžić, ich fordere Sie hiermit auf, nehmen Sie nochmal Gespräche auf mit Herrn Flick, suchen Sie das Wort, es kann nicht die Lösung des FC Bayern sein. Und also das wird halt Salihamidžić, wenn er nicht einen super Absturz hat, wird er das niemals zu Gesicht bekommen, diesen Kommentar. Ja. Deswegen, also ja, das ist dann, da wird dann so ein Brief geschrieben, aber man schickt ihn gar nicht ab, sondern man sendet ihn so raus und das mag ich immer sehr gerne. Wird auch sehr geehrte Frau Merkel ist auch sehr oft.
Ja. Ah, ja. Es ist auf jeden Fall eine Welt für sich. So YouTube-Kommentare ist schon nochmal Abgründe auf jeden Fall. Ja, ansonsten, genau, werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, die Bayern haben einen wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Gestern war es eng, aber sie haben es geschafft. Musiala mit einem Doppelpack. Dein hochgelobtes Talent, Musiala, wo ich ja gesagt habe, na, Piano, ob der in der Nationalmannschaft jetzt so wichtig ist gerade, weiß ich nicht. Aber gestern hat er schon mal gezeigt, was er vielleicht in Zukunft leisten kann, auch für die DFB-Elf.
Ballert er die Bayern zum Titel.
Ja, jetzt hier mal ruhig bleiben. Die Kirche im Dorf hier. Und Wolfsburg kassiert in 2 Spielen jetzt 7 Gegentore, die ja sonst super defensiv stabil sind. 2. Pleite hintereinander. Und die Champions League ist nicht wirklich in Gefahr, muss man sagen. Also es sind jetzt noch, 5 Punkte vor dem BVB war es auf jeden Fall, bevor die gespielt haben. Kann sein, dass sich das dann nochmal geändert hat durch den Sieg.
Jetzt sind 5 Punkte nach wie vor.
Bitte?
Das sind 5 Punkte.
5 Punkte, siehst du. 5 Punkte auf den BVB. Das wird jetzt wahrscheinlich, naja, je nachdem, wie sie sich in den nächsten Spielen anstellen, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht brenzlig. Aber man muss aufpassen. Man muss aufpassen.
Ja, sowieso. Immer Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und dementsprechend, aber ja. Es ist, die Bayern sind da oben relativ sicher, weil Leipzig die Punkte nicht macht und auch Wolfsburg ist relativ sicher, weil Frankfurt die Punkte nicht macht. Das heißt, da bewegt sich relativ wenig gerade an der Tabellenspitze.
Ja, obwohl letzte Spieltag hat der Frankfurt auch Wolfsburg geschlagen. Insofern gab es da ja immerhin, da wurde ja das Polster ein bisschen geschmolzen.
Aber jetzt ja. Gladbach, furios.
Ja, und das ist die passende Überleitung, Henning. Gladbach, also das war für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags eigentlich. Auch ja. Vor allen Dingen in der Höhe, ne? Also gewinnen da 4-0 gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube ja, dass dieses Wechselwirrwarr um Adi Hütter schon noch eine Rolle spielt, weil das ist natürlich immer komisch, wenn der neue Trainer, wenn der Trainer sagt, er geht jetzt und spielt dann sogar ausgerechnet nach dieser Entscheidung mit seiner bald Ex bei der zukünftigen vor, ja, und verliert dann so grandios, dann stellt man sich schon die Frage, was spielt da in den Köpfen vielleicht auch eine Rolle, ja? Also kann mir schon vorstellen, dass die Spieler dann auch irgendwie so ein bisschen von der Meldung, ja, nicht jetzt irgendwie traurig waren oder so, aber macht ja schon was mit einem, wenn man weiß, dass der Trainer dann weggeht.
Denke ich auch. Und das war ja das Duell der beiden Trainerwechsel-Tragödien-Teams. Gladbach mit Marco Rose und Frankfurt mit Adi Hütter. Und da hat jetzt anscheinend, also je frischer quasi das Wechseldrama, desto größer der Effekt anscheinend, weil Gladbach hat das die Saison über am eigenen Leib in drei Wettbewerben spüren und spielen müssen. jetzt furioser 4-0 Heimerfolg gegen Frankfurt, wo es anscheinend die Wunde noch ein bisschen frischer ist und da konnte Gladbach furios aufspielen. Und das ohne Jan Sommer, der ja gesperrt war noch, trotzdem 0. Oder vielleicht deswegen 0, man weiß es nicht.
Ja, vielleicht. Aber das war schon, ich glaube, die haben jetzt ein bisschen diese Trennung überwunden und verarbeitet, ne, in Gladbach. Ja. Und das besteht Frankfurt jetzt noch vor. Und könnte jetzt schwierig werden im Kampf um die Champions League. Jetzt nur noch 4 Punkte auf den BVB. Der hängt ihn jetzt in den Nacken. Und mal sehen. Also, es war jetzt ein Spiel, muss man auch mal abwarten. Und sie haben einfach krass erfolgreich davor gespielt. Und ich denke, das werden sie jetzt auch in den nächsten Wochen wieder zeigen. Spielen jetzt zum Beispiel am Dienstag ja auch schon wieder, das ist ja englische Woche, gegen Augsburg. Also ist jetzt auch nicht der Gegner, wo man Angst haben muss unbedingt. Aber ja, mal sehen. Also das wird jetzt auch eine Richtung Entscheidung dann sein, jetzt zum Beispiel gegen Augsburg, ob man da sieht, dass dieser Hütter-Wechsel zu Gladbach vielleicht doch ein bisschen mehr hinterlässt, als man vielleicht denken könnte.
Ja, ansonsten ja mit Siegen gegen die beiden Nachbarn Dortmund und Wolfsburg eigentlich schon sehr, sehr stark da die Position gesichert. Und ja, da kann man jetzt so einen Rückschlag da mal hinnehmen. Aber klar, die nächsten Wochen werden es zeigen. Ja.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch natürlich, dass man in so einer Saison, wo man so erfolgreich spielt und auch so einen Lauf hat, dass man dann auch mal so ein Spiel zwischenstreut, wo man eben nicht die Leistung bringt. Das ist völlig normal. Ne, das kennen wir auch hier. Wir haben auch mal eine Podcast-Folge, wo man sagt, ja, war jetzt nicht so die ganz große Leistung. Ja, sonst immer Champions League. Heute war es vielleicht eher nur die Conference League. Ja. Und so war es gestern vielleicht bei Frankfurt auch. Und was ich auch so erstaunlich finde, ehrlich gesagt, ist ja auch die Ablösesumme von Adi Hütter. 7,5 Millionen Euro legt Gladbach hin für ihn, dass er die Fohlen trainiert nächste Saison. Das ist schon für einen Trainer vor allen Dingen natürlich eine stolze Summe. Ja? Also scheint jetzt der neue Trend zu sein.
Das war vor, ich sag mal, 10 Jahren war das noch ordentlich viel Geld für einen Spieler in bestimmten Kreisen des Fußballkarussells. Und jetzt wird das schon für Trainer gezahlt. Das ist auch ein, ich will nicht sagen neuer Markt, aber es ist ein Markt, der auf jeden Fall beflügelt ist in den letzten Jahren.
Das ist ein neuer Markt, da können Sie immer rein investieren. Investieren Sie immer in den Trainermarkt hier. Ja. Ich schnüre Ihnen ein schönes Paket mit ein paar Investmentfonds. Hier, da lege ich den Hütter, lege ich da rein, dann lege ich hier noch den Nagelsmann. Und dann noch vielleicht nochmal was Erfahrenes, nochmal was für ein Schlachtraus, was länger schon im Geschäft ist, hier die Mourinho. Und dann kommt mal ein gutes Geschäft, machen Sie mal eine Dividende 10%. Und Sie geben mir hier einen Tausender und dann läuft das. Ne? So ungefähr wird es vielleicht laufen.
Finanzberatung. Halt. Ja, so läuft das
ja, dann. Ja, und das Trainerkarussell ist ja auch Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, diese Saison müssen wir nochmal in unsere Statistikredaktion das nochmal geben, das Thema. Aber ich habe das Gefühl, es gab sehr viele Trainerwechsel, weil in Leverkusen ja auch. Und da hat jetzt Hannes Wolf das Team wieder stabilisiert, haben gestern Abend gewonnen gegen Köln 3-0, die ja auch einen Trainer haben, der neu ist am Seitenrand mit Friedhelm Funkel.
Stimmt.
Also könntest du da vielleicht nochmal die Statistik-Jungs in die Spur schicken, dass sie das nochmal, checken, Henning, wie viele Trainerwechsel es gab?
Das werden wir mal aufbereiten zur nächsten Woche, würde ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, weil Bielefeld auch, Leverkusen, Köln, Hertha hat ja auch einige
Schalke sowieso.
Schalke eh. Der HSV ist jetzt nicht in der Bundesliga aktuell, aber der hätte wahrscheinlich auch dazu beigetragen. dementsprechend.
Obwohl dieses also, Jahr, diese Saison ja relativ stabil mit nur einem Trainer, mit Daniel Tune an der Seitenlinie. Aber ja.
Darf man, wollen wir jetzt hier nicht niemandem zu nahe treten.
noch steht er da, obwohl es ja auch wieder eng wird im Aufstiegsrennen da. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Deswegen, das werden wir mal aufbereiten. Das könnte wirklich eine Rekordsaison sein, die sich so unter der Hand schleicht sich da vielleicht so ein Rekord. Während man auf Robert Lewandowski und Gerd Müller schaut, geht dann so hinterrücks ein anderer Rekord an einem vorbei, den man vielleicht gar nicht mitbekommt.
Ja, und der Gerd Müller-Rekord, der ist jetzt ja auch schon wieder eigentlich, naja, noch kann er es schaffen, aber es wird schon sehr eng. Also zumal er ja, also da müsste er jetzt schon eigentlich jetzt nächstes Spiel wieder eingreifen ins Geschehen.
Und das ja, wird und mit dem Dreierpark idealerweise.
Ja, auch schwierig eher. Ja. Ja, ein Wort noch zu Köln, Henning. Die tun uns gerade wirklich den Gefallen, dass sie noch schlechter sind als wir. Das ist gut. Also als die Hertha, wer nicht weiß, was mit wir gemeint ist.
Friedrichshain, Berlin, die Podcast-Community. Das stimmt. Also Schalke tut uns allen den Gefallen. Und Köln, wenn die sie quasi auch noch Platz 17 abonnieren, dann wäre ja schon mal die Relegation sicher, auf der man ja auch gerade steht. Weil Bielefeld ja doch wieder vorbeigezogen ist zwischenzeitlich und das Spiel gegen Mainz ja nicht stattfinden wird, kann man da jetzt auch an diesem Wochenende nicht zurückschlagen. Und Relegation ist zwar frei nach Müntefering, Relegation ist Mist, aber immerhin besser als 17. Und das ist dankbar, dass Köln da sich nicht aufbäumt gerade. Ansonsten ist Leverkusen-Köln ist ja eines dieser Rhein-Derbys. Da ist ja auch noch irgendwie Leverkusen-Gladbach, Gladbach-Köln. Da gibt es ja doch einiges da am Rhein. Und ich fand auch überraschend deutlich eigentlich. Gut, Leverkusen natürlich deutlich stärker in der Saison als jetzt Köln, aber ich hätte nicht auf 3-0 geschätzt vorher.
Nee, 3-0 ist schon überraschend. Auf der anderen Seite, ja, spielt Köln einfach nach wie vor eine grottenschlechte Saison. Und die Punkte, die sie geholt haben, waren ja auch teilweise sehr glücklich. Also spielen ja schon seit Wochen ohne richtigen Sturm. Jetzt ist Anderson zurück, der aber auch noch nicht so wirklich was bewegen kann nach seiner langen Verletzung. Ab und zu ist da noch Modest oder so, der aber auch lange nicht mehr getroffen hat. Dann haben sie doch noch hier, ich wollte gerade sagen Hannes Wolf, oder heißt der anders, Marius Wolf, der auch mal bei der Hertha war. Hannes Wolf ist ja der andere, der Trainer bei Leverkusen, aber der dann auch irgendwie ab und zu mal trifft. Aber das war es dann halt auch bei Köln und also eine ganz komische Mannschaft irgendwie auch. Keine Ahnung. Komisch zusammengestellt auch. Naja, uns soll es recht sein. Können Sie
auch Spieler
können Sie
gerne Hannes so Wolf, oder? Ist der bei Leipzig, bei Gladbach? Wo ist denn der?
Hä?
Gibt es ja auch noch einen Spieler, der Hannes Wolf heißt?
Ja, stimmt. Der spielt bei Gladbach. Der hat auch gestern sogar getroffen, oder nicht? Hat er nicht gestern so getroffen? Nee, der hat
noch alle getroffen, so viele Tore.
Ach komm, es ist doch alles. Ja, aber die Wölfe, und dann gibt es ja auch noch Wolfsburg, also es ist alles, es ist verrückt. Es ist verrückt.
Wer da den Durchblick behält, der
ist. Da muss man schon Wolfsexperte sein.
Ja.
Insofern lass uns lieber weiter voranschreiten, bevor wir uns hier in weiteren Wolfs-Wortspielen verlieren. Union Berlin, wir reisen an die alte Försterei gar nicht weit weg von hier. Lässt die Punkte mal wieder in Köpenick. Wir sind jetzt seit 14 Spielen ungeschlagen. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Serie, vor allen Dingen in der Fußball-Bundesliga. Und gestern holen sie die Big Points, 2-1 gegen Stuttgart, im Rennen um die europäische Conference League. In die sie ja gar nicht wollen, aber jetzt müssen sie vielleicht bald.
Ja, einige Vertreter aus dem Kader wollen da nicht hin. Ich weiß nicht, ob das schon quasi Common Sense ist beim FC Union. Aber ja, also es ist eine bärenstarke Saison nach wie vor und die haben jetzt gespielt gegen die Aufsteiger mit der bärenstarken Saison und im Bärenstark-Duell konnten sich Union dann durchsetzen. Und das unterstreicht, also diese 14 Spiele ohne Niederlage unterstreichen ja auch, dass die völlig zu Recht da oben stehen. Und da kann man sich als Hertha ja schon fast auf die Schulter klopfen, dass man das Hinspiel gewonnen, ein Rückspiel unentschieden gespielt hat. Also eine positive Bilanz gegen wirklich ein sehr gut aufspielendes Team. Und
ja, Stadtderby sind natürlich immer noch was anderes, aber ja, das stimmt. Und jetzt sind sie durch das schlechtere Torverhältnis ein bisschen in dem Kampf um Platz 7 da zurückgerutscht, oder Platz 6 ist ja auch noch in Reichweite, weil Gladbach natürlich jetzt mit den 4 Toren da ganz gut vorgelegt hat. Aber grundsätzlich sind sie noch weiter im Rennen und spielen jetzt gegen Dortmund allerdings unter der Woche. Das wird natürlich schwierig, auch in Dortmund. Aber ja, also Urs Fischer hat jetzt auch schon die Marschroute ausgegeben. Also soll Richtung Europa gehen, wenn man jetzt schon da oben steht. Why not? Finde ich auch gut. Dann, ich mag es auch nicht, wenn dann immer so alle rumgehen. Ja, nee, also wir wollen schon auch jetzt erstmal noch die Klasse halten und so. Jetzt haben sie es ja auch geschafft, ne? Aber so immer dieses Rumdrucksen. Nee, dann sei doch mal mutig und sag, ja, komm, auf geht's.
Was kostet die Welt?
Echt, ey.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Nicht immer hier 40 Punkte.
Ja, das haben sie doch schon längst geschafft. So, dann haben wir den nächsten Kracher hier gestern gehabt. Also, Kracher, weil das Ergebnis so krachig klingt, aber vom Spiel her haut einen das jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn man jetzt kein Fan der Mannschaften ist, nicht so vom Hocker. Freiburg schlägt Schalke 4-0. Schießt sich den Frust davon der Seele, haben ja auch ein paar Niederlagen eingesteckt, unter anderem eine ganz bittere Pleite gegen Bielefeld, und ballert Schalke damit weiter Richtung Abstieg in die zweite Liga runter. Krische Günther mit einem Doppelpack, Henning, das dürfte dich persönlich wahrscheinlich freuen.
Ich habe es wohlwollend zur Kenntnis genommen, ja.
Ja.
Das hat Punkte gegeben.
Mit dem hat Henning nämlich einen Privatvertrag und bei jedem Tor bekommt er ein bisschen... Ja, was nochmal der Hauptsponsor? Ich glaube, so eine Milchmarke von Freiburg. Da kriegst du immer so ein Milchpackage, ne?
Mhm. Ja, das ist die sympathische Milch da aus der Region. Benannt nach dem Gebirge und dem darauf befindlichen Gehölz, das sich da in unmittelbarer Umgebung befindet. Und die haben so ein ganz tolles Logo. Da ist so ein, ich glaube, der Kopfschmuck des traditionellen Schwarzwaldgewandes, jetzt habe ich natürlich die Katze aus dem Sack gelassen.
Das ist jetzt aber, ja.
Es ist so eine Tracht, die kann man mal googeln, Schwarzwaldtracht, und dann haben die Damen, glaube ich, die das tragen, haben so drei rote Bommel auf dem Kopf, und die sind auch das Logo von dieser Milchmarke. Also sehr, sehr schön regional. Ich glaube, es sind wirklich, spricht nochmal dafür, dass die Freiburg die Grünen wären in der Bundesliga.
Ja, absolut. Und das Geile ist, bei den Pressekonferenzen vom SC Freiburg stehen diese Produkte von der Schwarzwaldmilch auch wirklich immer in unfassbarer Ausführung, also mit 5 oder 6 Flaschen und sonstigen Sachen da vorne auf dem Pult vor Christian Streich. Es ist ein bisschen bizarr. Aber gut. Mein Gott. Dafür gibt es nicht so eine anstrengende Videowand im Hintergrund, wo dann die Sponsoren so langlaufen, wie es bei den großen Vereinen ja ist. Da muss man halt sich nachhelfen, da muss man halt noch so manuell ein bisschen justieren.
Ja, das ist sympathisch. Auch sympathisch ist Christian Günther mit dem Doppelpack. Ich weiß nicht, ob der schon mal einen Doppelpack geschossen hat in seiner Bundesliga-Karriere. Das könnten wir auch bis zur nächsten Woche nochmal recherchieren. Aber häufig kommt es nicht vor. Kann ich als Vertragspartner bei Comunio bestätigen. Da wird mal eine Flanke reingeschlagen und da macht aus der Flanke auch mal jemand ein Tor, aber das ist dann meistens ein anderer.
Wobei, er hat ja in den letzten Spielen irgendwie schon mal getroffen. Also der ist sehr gut drauf aktuell. Das ist stimmt. Das ein Mann für Yogi vielleicht sogar? Wurde gestern in der Bundesliga-Konferenz noch gemutmaßt, weil es auf der Abwehrseite gibt es ja schon das eine oder andere Problem.
Das stimmt. Ist ja, ja, muss Yogi sich jetzt mal mit auseinandersetzen. Da hat er auf jeden Fall zwei Argumente reingeballert, würde ich sagen.
Und wer war gestern im Stadion in Freiburg? Na, wer saß da?
Der Yogi, der ja auch, ich bin zumindest der Meinung, Rekordtorschütze vom SC Freiburg ist. Yogi Löw.
Ja, Rekordspieler oder Rekordtorschütze? Eins von beiden. Auf jeden Fall Rekord.
Auf jeden Fall ein gern gesehener und auch häufig gesehener Gast da im
Record Holder.
Heißt das noch Dreisamstadion? Oder mittlerweile Schwarzwaldmilchstadion?
Nee, es heißt aber wirklich, glaube ich, Schwarzwaldstadion, oder?
Ah. Also.
Die bauen aber auch Neues. Nächste Saison gibt es Neues.
Stimmt, ja. Das ist, ja, ohnehin. Haben wir es nicht schon mal angekündigt, dass wir eigentlich, ich wollte gerade mal vorbereiten, Arena. Was alles, wer alles geht in dieser Saison. Da ist das Stadion in Freiburg auch dabei.
Du hast jetzt schon alleine drei Sachen, die jetzt eigentlich in dieser Folge schon auf dem Merkzettel geschrieben. Plus jetzt das noch. Also, ja, liebe ZuhörerInnen von Doppelspitze der Fußball-Podcast, Henning Schneider wird also abliefern müssen in den nächsten Wochen. Wir nehmen ihn da beim Wort. Wir sind gespannt, ob er das dann auch einhält. Ja, diese ganzen Rechercheaufträge. Recherche und Archiv, Henning Schneider.
Ja, gut. Schreib das gerade mal auf.
Schreib das mal auf. Ich gehe schon mal weiter. Das nächste Spiel, da können wir eigentlich auch, müssen wir gar nicht lange drüber reden, denn das ist, was soll man dazu sagen? Augsburg-Bielefeld 0-0. Es ist 0-0. Also, ja. Es geht natürlich eigentlich um den Abstieg da unten, aber so richtig was rausholen kannst du auch nicht, wenn du nur einen Punkt holst. Immerhin seit drei Spielen ungeschlagen. Bielefeld und Augsburg, die sind wahrscheinlich, bleiben die auch wieder drin in der Liga, obwohl sie auch eine Murks-Saison spielen, wie immer eigentlich. Und trotzdem werden sie die Puppenkiste weiter betreiben können da in der ersten Liga. Ja, und Bielefeld wehrt sich weiter wacker gegen den Abstieg. Und das scheint auch zu funktionieren, weil alle weiter unten stehenden Teams ja auch ihnen den Gefallen machen und noch schlechter sind.
Das stimmt. Und das ist auch für Augsburg das einzig Gute an dieser Saison, weil mit 33 Punkten könntest du deutlich weiter unten stehen. Oder zumindest müsstest du deutlich weiter nach unten gucken, wenn da nicht ein Verein wäre, der 13 Punkte hätte bisher mit dem FC Schalke und auch andere, die deutlich stärker im Schlingern sind als Augsburg. Und da sind es jetzt mit diesen 33 Punkten da auf Platz 11, fühlt es sich komfortabler an, als es ist eigentlich. Und da wären jetzt 3 Punkte gegen Bielefeld schon gern gesehen gewesen, vermutlich. Aber ja, Bielefeld schlägt sich wacker, vor allem defensiv. Die haben eine ganz gute Abwehr und das ist gar nicht so leicht, da zu gewinnen. Und die Erfahrung musste Augsburg jetzt auch machen. Und für die Hertha ist es natürlich gut, dass beide nicht gewinnen, im Grunde. Weil Bielefeld jetzt zwar sich nach vorschiebt vor die Hertha, aber mit einem Sieg gegen Mainz könnte man jetzt heute Abend, die würden jetzt ja gerade spielen. Wir haben jetzt hier kurz vor 7. Und,
tun sie aber nicht.
Es tun sie nicht, aber sie würden gerade theoretisch spielen. Und beide, also Augsburg zieht jetzt nicht wahnsinnig weg aus dem Keller. Und Bielefeld bleibt unten drin. Das ist alles ganz gut für die Hertha. Auch wenn es natürlich unangenehm ist, dass man so auf die Ergebnisse der Gegner schielen muss, weil man nicht sicher sein kann, dass die eigenen Ergebnisse kommen. Aber das sind jetzt die Wochen der Wahrheit. Und ein anderes Team, das da unten reinrutscht, ist nicht Borussia Dortmund, sondern Werder Bremen. Und das haben wir letzte Woche schon, angekündigt, aber wir haben darüber gesprochen. Die spielen jetzt haben gegen Dortmund gespielt heute. Das ist ein harter Gegner. Und wenn die das verlieren und sagen wir, Hertha gewinnt, hätte gewonnen gegen Mainz, wenn sie gespielt haben würden können, dann wäre es noch ein Punkt, den Bremen vor der Hertha wäre. Und die sind gar nicht so weit weg mit ihren 30 Punkten.
Ja, und Florian Kohfeldt, ich glaube, der steht auch schon so ein bisschen auf der Kippe. Ja, auch schon seit längerer Zeit. Aber wenn er jetzt auch wieder, ich meine, die haben jetzt, glaube ich, auch 4 oder 5 Spiele ineinander verloren und spielen eben, also auch wieder so eine ganz komische, am Anfang richtig schlecht, haben wir schon gesagt, machen da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison. Dann haben sie sich ein bisschen stabilisiert, so ein paar überraschende Siege auch geschafft. Und jetzt rutschen sie wieder unten rein. Und es geht jetzt, das ist spannend, das Spiel am Mittwoch gegen Mainz. Das ist ein richtiges High-Noon-Spiel, weil, wie du schon sagst, wenn sie da jetzt nicht gewinnen, Mainz das sogar holt, vielleicht jetzt sich auch noch ausruhen konnten am Wochenende, weil das Spiel gegen die Hertha ausgefallen ist, kann Nachteil sein, muss man gucken, aber auf jeden Fall sind sie ein bisschen ausgeruhter als die Bremer. Und dann verlierst du das vielleicht und dann wird es richtig eng und dann kommst du da richtig nochmal in Bedrohung. Und das kann eklig werden. Also Bremen, ist auf jeden Fall, könnte noch so das überraschende Team sein, was da noch mit reinrutscht. Wobei, man muss ja auch mal sagen, also Köln spielt schlecht. Hertha muss erstmal abwarten, wie dann diese Spiele dann im Mai da abgehalten werden. Also es ist alles in so viele Komponenten, die wir noch nicht berechnen können. Und deswegen schauen wir mal. Ich glaube, nach dem nächsten Spiel, da sehen wir schon klarer, wenn sie dann gegen Mainz verloren haben, dann können wir sie auf jeden Fall mit reinnehmen in die Verlosung. Aber Stand jetzt sollten wir noch mal ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, die Relegation ist in Reichweite für Bremen, würde ich sagen.
Da freuen sie sich drauf. Da können sie wieder auf der Medizinbox trommeln, wie sie es letztes Mal gemacht haben. Gegen Heidenheim. Ja, und Dortmund nimmt wieder die Witterung auf, die Champions League-Witterung. Verkürzen den Rückstand auf 4 Punkte auf Frankfurt, die ja verloren haben. Und schaffen nach dem Champions League aus eine Wiedergutmachung. Ja, ich meine, gut, das war gegen Man City, aber trotzdem war man natürlich da enttäuscht. Und jetzt 4-1, Haaland im Doppelpack. Ist wichtig für die Moral, würde man, glaube ich, sagen.
Als auf jeden Fall. Und auch ein Top-Stürmer in Topform. Und würde Mut machen, wenn man jetzt das Spiel gegen Man City noch vor der Brust hätte. Aber das ist ja nun gelaufen. Und die Saison, ja, Platz 5 muss ja auch verteidigt werden nach unten. Platz 4 kann noch angegriffen werden. Also Dortmund bringt sich in Stellung für die Zielgerade der Bundesliga-Saison. Oh Mann, es ist spät am Abend.
Es ist spät am Abend und deswegen machen wir noch ganz schnell das letzte Spiel dieses Spieltags, bevor Henning noch wirklich so einen Knoten in der Zunge bekommt. Ja, das ist auch schnell erzählt, denn Leipzig hat es ein bisschen verkackt am Freitagabend, so kann man es sagen. 0-0 gegen Hoffenheim und haben dann wirklich auch die letzte Hoffnung auf die Meisterschaft, glaube ich, damit versiebt, weil nicht, dass ich da jetzt irgendwie emotional mitgezittert hätte oder so. Es geht ja eher darum, dass man schaut, wie es in der Tabelle aussieht. Und jetzt haben sie 7 Punkte wieder Rückstand und dann ist es eigentlich auch durch, das Thema. Und ja, also 0-0 gegen Hoffenheim, da muss man, glaube ich, auch keine Ambitionen mehr anmelden auf den Titel. Und lass uns eine kurze Pause gehen. Bei mir hat gerade das Handy nämlich geklingelt, weil ich habe hier noch eine kleine Küchenprozedur vor mir. Deswegen hat der Wecker geklingelt.
Ah, ist da im Ofen was gar geworden?
Vielleicht auch was anderes. Vielleicht auf jeden Fall musste ich hier von einem Wecker darauf hingewiesen werden, dass etwas fertig ist. Und was das ist, das hört ihr nach der Pause. Bleibt dran.
Bis gleich.
Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln.
Jubel!
Das ist und bleibt einer meiner absoluten Lieblingstöne. Außerdem passt er thematisch, weil die Bayern, das haben jetzt ja mal so in die Schale geworfen, in die Waagschale, wahrscheinlich jubeln können, zumindest über einen Titel, mit der Schale nämlich am Ende der Saison. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Wer gerade nicht jubeln kann, mein lieber Leon, der du mir zugeschaltet bist und uns allen, auf dem Wege der digitalen Zuschaltung. Das ist die Hertha, die nämlich momentan ihrem Lieblingssport, dem Fußball, nicht nachgehen kann, höchstens auf der Playsee.
Ja, die wird wahrscheinlich jetzt gerade ziemlich wund gespielt. Ja, also das ist wirklich, Wahnsinn. Was da abgegangen ist unter der Woche, für alle, die jetzt auch gespannt warten, was ich in der Küche mache, das erzählen wir euch gleich. Der Trick ist ja, dass man die Menschen so lange bei der Stange hält und diesen Teaser so lange aufrechterhält, bis die Folge eigentlich fast vorbei ist. Nein, das erzählen wir gleich, aber wir müssen kurz mal über die Hertha reden, denn diese Zwangsquarantäne jetzt 2 Wochen lang ist schon, ja, eine ziemlich krasse Wendung nochmal in dieser ganzen Corona-Geschichte. Wir haben schon darüber gesprochen, zweite Liga, fallen auch ständig Spieler aus, Kiel jetzt ja auch wieder 2 Wochen in Zwangsquarantäne, zum zweiten Mal schon. Und die müssen auch richtig viele Spiele nachholen. Da geht es auch um den Aufstieg. Und es ist alles sehr, sehr verrückt. Und man fragt sich, okay, dieses hochgelobte Hygienekonzept scheint halt eben einfach nicht zu funktionieren. Ja, aufgrund von Länderspielen, aufgrund von eben dem privaten Umfeld der Spieler, die natürlich auch zu Hause sind. Dann sind die Leute, die zu Hause sind, Frau, Kinder, was auch immer, natürlich auch irgendwie involviert ins Leben. Und unter Umständen steckst du dich dann halt an. Und dann kann es halt sein, dass sich das in der Mannschaft verbreitet, weil die natürlich eng beisammen sind. Und wenn das irgendwie nicht wirklich... Ja, und ich übrigens finde ich auch so, denn zu sagen, das ist jetzt irgendwie die Schuld von jemandem, ist, glaube ich, auch schwierig. Aber ich glaube, dass viele Mannschaften vorher auch schon ziemlich viel Glück hatten. Ne? Da gab es ja auch immer wieder Fälle. Und es hätte, glaube ich, auch schon einfach früher so kommen können wie jetzt bei der Hertha. Also es gibt jetzt ja irgendwie keinen Grund, dass man sagt, ausgerechnet bei der Hertha, weil das und das ist schiefgelaufen. Also glaube ich irgendwie nicht.
Ja, und ich glaube, wir haben auch insgesamt als Gesellschaft und auch als Wissenschaft noch nicht gut genug verstanden, wie sich dieses Virus wirklich überträgt. Es gibt ja so eine Studie, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, aus diesem Autoteile-Zulieferer in Bayern.
Die Salzstreuergeschichte.
Die Salzstreuergeschichte, genau, wo die ersten Fälle aufgetreten sind und wo teilweise gar nicht nachvollziehbar ist, warum sich einige angesteckt haben, andere wiederum nicht, weil der Kontakt teilweise viel näher war. Bei anderen reichte so ein ganz, ganz lockerer Kontakt. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch in den Clubs. Also da ist einer positiv und der hatte Kontakt mit vielen, da, also über den Ball, über, weiß nicht, Handshakes und alles. Und dass sich dann da nicht viel mehr anstecken in den meisten Fällen. Sondern dass eigentlich mit einer Isolation des einzelnen Spielers oder der einzelnen Spieler dann quasi funktionieren kann. Das ist eigentlich das viel größere Wunder, als dass, wenn jetzt mal sowas passiert und eine Mannschaft dann auch komplett in Quarantäne muss. Und ja jetzt hat es die Hertha getroffen.
Jetzt hat es die Hertha getroffen, ja, wirklich. Jetzt würden wir jetzt hier das Spiel gegen Mainz gerade verfolgen und jetzt fallen die nächsten 3 Spiele ja auch aus. Das ist echt schon krass. Und
in der englischen Woche.
Ja, und jetzt drohen wirklich 6 Spiele hintereinander in 3 Wochen im Mai. Und ja, viel Spaß. Also jede Woche 2 Spiele, das ist heftig, vor allem auch für den Körper ja auch belastend, weil du gar nicht mehr richtig trainieren kannst, sondern einfach nur belastest, dann ausruhst, dann wieder belastest. Also da gibt es auch Physiotherapeuten, die sagen, das ist auch nicht so gut. Und Arne Friedrich war gestern zugeschaltet im aktuellen Sportstudio. Das ist ganz witzig, weil man kann jetzt nämlich genau sehen, wie Arne Friedrich wohnt. Man kann jetzt in seine Wohnung reinschauen, weil er natürlich sich auch isolieren musste. Und es ist ein richtig schönes, ist ein richtig schöner Neubau, hat er richtig schön eingerichtet. Ich weiß nicht, ob er das eingerichtet hat oder ob irgendwie, manchmal sind es auch so Wohnungen, die dann irgendwie von so Interior-Designern auch so ein bisschen gestaltet werden. Auf jeden Fall gibt es so ein Bücherregal mit so einer Leiter dran gelehnt, und so ein paar Gemälde. Ich glaube, ein Kamin habe ich auch gesehen. Auf jeden Fall, sehr schön modern, hell eingerichtet, muss man sagen. Also entweder er hat selber einen guten Geschmack oder der Interior-Designer oder die Interior-Designerin hatte einen guten Geschmack. Auf jeden Fall hat er gesagt, naja, wir lassen es jetzt davon nicht irgendwie aus der Ruhe bringen, rücken dann noch näher zusammen, was man halt sagt, ne? Und aber ich meine, Fakt ist auch, dass zum Beispiel Rune Jahrstein war im Krankenhaus, hat es sehr hart getroffen, konnte jetzt wieder entlassen werden aus der Charité, aber geil war das nicht. Und ja, ich meine, ich finde es immerhin gut, dass er sagt, wir haben uns die Lage sowieso selber eingebrockt, was jetzt die Tabellensituation betrifft und auch jetzt nicht davon spricht, dass es Wettbewerbsverzerrung ist, aber Fakt ist eben auch, dass der Abstieg sich oder das Abstiegsrennen sich dann eben entscheiden wird in so einem ziemlich heftigen Terminrausch am Ende der Saison, ne?
Ja, und das mit Rune Jahrstein ist auch ein Punkt, der häufig zu kurz kommt. Also es wird ja häufig diskutiert, warum kriegt der Fußball die Sonderbehandlung, warum darf das alles stattfinden, im Sinne von gefährdet das die Gesellschaft, weil die Zahlen dadurch höher steigen und dass das Virus quasi verbreitet wird in Ecken, wo es vermeidbar wäre. Aber die Spieler setzen sich ja auch der Gefahr aus und natürlich sind die meisten gut trainiert, haben eine sehr gute Physis und wenig Vorerkrankungen in der Regel. Dementsprechend sind die in keinster Weise Risikogruppe, weil sie auch alle unter 40 sind, würde ich mal sagen. Andererseits sieht man es jetzt an Jahrstein, dass es eben auch mehr oder weniger junge Menschen, das ist auch ein heikles Thema, wer da noch jung ist und wer nicht, aber eben einem ziemlich jungen Mann bester Gesundheit auch aus den Latschen hauen kann. Und das ist eben etwas, es sind ja auch Menschen gestorben, die Teenager waren oder Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40. Und gerade mit den Mutanten kommen da eben auch nochmal unwägbare Risiken dazu. Und es ist eben auch die Gesundheit der Spieler, die da nicht zu kurz kommen darf. Neben dem Punkt, dass eben die Verbreitung insgesamt in der Gesellschaft dieses Virus eingedämmt werden muss. Und das wirft sehr viele Fragezeichen auf, gerade auch auf die nächste Saison, weil wir alle haben, glaube ich, jetzt uns daran gewöhnt, dass das Jahr 2022 auch noch von Corona bestimmt sein wird. Und damit ist die Saison 21/22, die dann irgendwann im Sommer anfängt, eben auch noch eine Corona-Saison. Wir werden Geisterspiele haben, wir werden auch damit mit einem Hygienekonzept arbeiten müssen. Und da ist jetzt die Frage, muss das nochmal überarbeitet werden? Kann vielleicht sowas Internationales nicht so gut stattfinden? Aber ich meine, die Champions League und die Europa League, das muss stattfinden. Es gibt noch eine EM im Sommer, Olympische Spiele. Also das ist alles, das sind Fragezeichen, die da bleiben und die jetzt durch so einen Ausbruch dann auch wieder sich sehr aufdrängen.
Es wird jetzt ja auch diskutiert, ob die Spieler, die Teams in so Trainingslager gehen sollen, alle auch, ne? Um sozusagen auszuschließen, dass jetzt Fälle von außen reinkommen, reingetragen werden. Wo man sich auch sagt, warum ist das nicht schon längst passiert teilweise, ne? Also es ist ja das Leichteste der Welt, irgendwie zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier zwei Wochen, drei Wochen komplett in Quarantäne. Ist dann nicht geil, weil du deine Familie nicht sehen kannst, aber auf der anderen Seite hast du eh ein Riesenprivileg, dass du deinen Job so nachkommen kannst, wie du es gerade machst und dass du so viel getestet wirst und die Bezahlung auch noch stimmt am Ende des Monats. Also insofern kann man, glaube ich, das hat auch der St. Pauli-Manager, glaube ich, gesagt in so einem Beitrag in der ARD war es jetzt, dass er das auch völlig legitim findet und auch, dass er sich verbittet sozusagen, dass man da irgendwie sagt, ja, das ist aber auch schwierig für die oder so, ne? Sondern dass er sagt, nee, ganz klar, also wenn es verordnet wird, machen wir das so. Wir würden das auf jeden Fall sofort machen. Und ja, vielleicht ist das der richtige Schritt, weil es scheint eben nicht mehr zu funktionieren. Und ich glaube auch, dass die Mutationen eine Rolle spielen wahrscheinlich, weil es einfach nochmal ansteckender ist. Das merkt man jetzt eben auch. Es gab ja auch zahlreiche Fälle, sowieso schon Thomas Müller ja auch rund um die Katar-Reise der Bayern. Dann hattest du eben die ganzen Länderspieltrips noch und so, die auch völlig überflüssig eigentlich waren oder zumindest auch zu diesem Zeitpunkt einfach nicht angemessen sind. Dann hast du die Europameisterschaft im Sommer, die anscheinend ja irgendwie doch stattfinden soll. Und dann auch mit so einem perversen Druckmittel der UEFA, die irgendwie sagt, ihr müsst garantieren als Spielort, dass ihr so und so viel Prozent des Stadions auslastet als mit Publikum. Sonst dürft ihr nicht antreten. Das finde ich auch ganz schön krass. Also alles irgendwie sehr, 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 sehr komisch. Und da nicht mal zu sagen, okay, wir entziehen uns diesem ganzen Wahnsinn und machen halt, auch wenn es scheiße ist und auch wenn da Sponsorengelder dranhängen und alles irgendwie finanziell dann wackelig wird oder so, findet man mit Sicherheit eine Lösung. Aber es geht jetzt einfach gerade mal die Gesundheit vor und auch die Vorbildfunktion nach wie vor in der Gesellschaft. Ne? Und das haben wir uns ja so die ganze Zeit schon gefragt. Wie kann es sein, dass jetzt ein Team, wenn da mehrere Fälle sind, nicht komplett in Quarantäne muss, sondern dass einfach dann sozusagen ein negativer Test erstmal reicht? Und das war ja eh schon mal so komisch. Und jetzt wurde halt da mal die Notbremse gezogen und ja, wird echt heftig. Kann man überhaupt noch nicht absehen, wie das dann läuft, nachdem sie dann aus dieser zwei Wochen Zoom- und Laufband-Isolation raus sind. Weil so läuft es jetzt gerade ab. Sie schalten sich bei Zoom oder sonst wo zusammen, Microsoft Teams vielleicht auch. Und dann wird auf dem Laufband gelaufen zu Hause. Den Spielern wurde allen Laufband nach Hause geliefert, finde ich auch so geil.
Geil.
Und dann, und einkaufen muss dann wahrscheinlich auch irgendwie Gorilla oder wie sie alle heißen für sie. Und ja, dann geht es nach zwei Wochen wieder raus.
Auch skurril, weil es ist ja die Trainingssituation vieler, die jetzt nicht in die Fitnessstudios können, so Hobbypumper, dass man irgendwelche Kurse online gebucht hat vielleicht und vor der Webcam sitzt und da Sit-Ups macht oder Pilates oder Yogilates oder ähnliches. Und das haben jetzt die Profis auch. Also natürlich mit wahrscheinlich besserem Equipment und dem gewohnten Trainer Pal Dardai da auf der anderen Seite. Aber auch eine witzige Vorstellung, dass jetzt alle zu Hause sitzen und vor der Webcam da die körperliche Physis da aufrechterhalten.
Ja, und Pal Dardai hat es ja auch erwischt. Ja? Der hat ja auch den wohl relativ milden Verlauf, aber eben auch Corona infiziert. Und ich frage mich dann auch, wie läuft sowas dann ab, wenn die sich dann alle so treffen und dann irgendwie da so zugeschaltet sind und dann ist der eine vielleicht doch nicht so richtig Bock, so ein Kunja, der irgendwie sagt so, oh nee, weißt du, jetzt hier irgendwie die Übung machen, nö, weiß nicht, ich gehe mal kurz in die Küche, mach mir erstmal ein Müsli und dann gibt es irgendwie so eine Ermahnung von Paul, der sagt, Kunja, kommst du mal kurz bitte wieder rein, wollen hier noch weitermachen. Genau. Und
mach mal die Kamera wieder an.
Ja, genau. Genau, ein paar Leute haben die Kamera einfach aus, weil sie auch keinen Bock haben irgendwie und nebenbei ein bisschen daddeln wollen und ja, es ist alles ein bisschen crazy. Crazy times in the Fußball-Bundesliga. And next season wird ein gewisser Freddy Bobic dann auch noch diesen Chaoshaufen Hertha versuchen einzufangen, denn er wird als Manager kommen. Egal übrigens, ob sie auch absteigen. Er hat auch einen Vertrag, der für die zweite Liga gilt. Und Freddy Bobic, ich habe noch übrigens in meiner nicht ganz so großen, aber doch vorhandenen Trikotsammlung ein Freddy Bobic-Trikot von der Hertha noch.
Der ist ja damals aus Stuttgart, glaube ich, gekommen.
Nee, aus Hannover ist er gekommen sogar.
Aus Hannover?
Ja, bei Hannover irgendwie, glaube ich, in der Saison hat er relativ gut genetzt, so 13, 14 Tore.
Ja. Ja.
Und dann ist er zu uns gekommen, hat nicht mehr so gut genetzt.
Genau wie Arthur Wichniarek, der aus Bielefeld kam und auch wahnsinnig gut getroffen hat vorne. Und dann kam er nach Berlin und dann war das irgendwie vorbei. Also, das war auch so eine ähnliche Zeit, wo das System, wir kaufen einen erfolgreichen Stürmer ein, der ist dann hier auch erfolgreich, das hat nicht so gut funktioniert. Mal gucken, wie es mit erfolgreichen Managern ist, die man sich einkauft, ob die dann da auch erfolgreich sind.
Warum ist Angst?
Ist ein bisschen da. Erwartungen auch. Für ihn ist nur die Ergebnisse eigentlich.
Ja.
Mal gucken. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde ihn grundsätzlich, glaube ich, einen guten Typen und freue mich drauf, dass Hertha den angeln konnte. Wegangeln. Ist ja wirklich, wir haben es vorhin kurz angesprochen, skurril in Frankfurt, dass das so erfolgreich ist und dann jetzt da alle abspringen. Und am Ende, nächste Saison, du hast ein Team, das hat sich wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert, spielt da international auf höchstem Niveau und hat auch eine gute Mannschaft und dann kommen da dann andere Leute und können da vielleicht dann die Ernte einfahren oder halt auch nicht. Mal gucken.
Ja. Ist nicht unsere Sorge. Unsere Sorge ist erstmal, dass die Hertha auf die Beine kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann in den Endspurt eingreift. Der Endspurt, der geht jetzt richtig rund, denn englische Woche. Und wir haben es schon angekündigt, der 30. Bundesligaspieltag also, der am Dienstag jetzt also übermorgen schon startet mit ein paar Schmankerln, aber gar nicht mal so den krassen Partien, würde ich jetzt sagen. Aber es ist jetzt ja egal, jetzt geht es ja um alles. Wir haben Köln gegen Leipzig. Wir haben Bayern gegen Leverkusen. Ja, nach dem Flick aus der FC Bayern noch in Katerstimmung. Gut, dass jetzt mit Leverkusen die Pillendreher nach München kommen.
Das können sie gebrauchen.
Können sie gebrauchen. Und dann haben wir Frankfurt gegen Augsburg. Bielefeld gegen Schalke, das ist natürlich ein Kellerkracher. Ja? Wobei Bielefeld ja schon sich ein bisschen hochgearbeitet hat. Aber Schalke, gut, ist halt der personifizierte Keller.
Ja, wo Schalke ist, ist Keller.
Ja, echt, ey. Und dann geht es Mittwoch auch schon weiter. Dortmund gegen Union, da geht es um Europapunkte. Dann haben wir Hoffenheim gegen Gladbach. Bremen gegen Mainz, vielleicht das pikanteste Duell des gesamten Spieltags eigentlich. Denn da geht es um richtig wichtige Punkte gegen den Abstieg.
Ja.
Und Stuttgart gegen Wolfsburg. Stuttgart,
Wolfsburg.
Ja.
Ja. Das ist Stuttgart zu Hause ja etwas schwächer als auswärts. Dementsprechend mal schauen, ob die da den Wolfsburgern was abtrotzen können. In ihrer wahnsinnig starken Aufsteigersaison. Das kann man ja gar nicht oft genug betonen.
Saustark. Ich bin so eine starke Aufstiegssaison. Das ist für einen Aufsteiger wirklich echt stark, was die spielen. Muss man wirklich sagen. Und der Hitzlsperger, der macht wirklich einen super guten Job. Ja, der ist wirklich, also der ist top. Der ist wirklich top. Ja.
Am eigenen Kragen aus dem Zweitligasumpf rausgezogen und jetzt Mittelfeld-Bundesliga.
So sieht's
was
aus.
Was immer mehr.
Ja. 30. Bundesligaspieltag steht also an. Und das war auch schon eine kurze, schnelle, schöne Doppelspitze-Ausgabe. Natürlich können wir nicht aufhören, um das Küchenrätsel noch zu lösen.
Richtig.
Das steht ja noch hier, steht hier noch an. Ich habe heute einen Pizzateig gemacht.
Selbst gemacht.
Und genau, selbst gemacht habe ich schon mal übers Osterwochenende gemacht, aber jetzt nochmal eine zweite Charge aufgesetzt und der ist auch deutlich besser geworden. Das ist echt geil. Also ich habe, ich glaube, die Hefe ist besser durchgezogen. Die muss ja gehen und dann muss es vermixen mit dem Mehl und dem Wasser und so und die ist, glaube ich, habe ich schon gemerkt, als ich den aus der Maschine rausgeholt habe, habe ich gemerkt, okay, der ist deutlich geiler. Also der war viel, viel geschmeidiger, viel, viel, viel sanfter und ließ sich viel besser kneten. Und jetzt bin ich gespannt. Der ist richtig krass aufgegangen auch. Man deckt ihn ja ab und dann lässt du ihn gehen. Und dann der ist richtig krass aufgegangen. Und jetzt wird er gleich verarbeitet zu einer Pizza Bufala. Gibt schön mit Büffelmozzarella wieder, ganz klassisch. Kein Schnickschnack, einfach nur ein bisschen Tomatensauce, Büffelmozzarella, Olivenöl, zack, rein in den Ofen und dann brutzelt das Ganze. Ach,
schön. Eine ehrliche Pizza.
Eine gute, ehrliche Pizza, die auch rein nach Galli Galmund schmecken würde.
Ja, das klingt sehr gut. Ich hoffe, da gibt es ein Foto für mich.
Für dich immer.
Später?
Für dich immer. Henning. Für dich.
Das ist schön.
Unseren Telegram-Kanal schicke ich dir das rüber.
Ja.
Oder willst du lieber per Fax?
Wäre auch nett.
Oder?
Auch da ist die Auflösung noch nicht so gut meistens.
Ja, naja, komm. Das ist doch egal. Wir sind doch in Berlin, da gibt es doch in jeder Behörde noch ein gutes Faxgerät.
Das stimmt.
Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Passt auf euch auf, es geht weiterhin rund da draußen. Die dritte Welle rollt gnadenlos durchs Land, aber das können wir verhindern, indem wir uns alle gut benehmen. Die Bundesliga geht in die entscheidende Phase und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da, besprechen dann ja quasi zwei Spieltage schon, denn an dem Wochenende danach gibt es ja wahrscheinlich auch wieder ein Spielchen.
Das ja, haben dann die englische Woche, Dienstag, Mittwoch und am Wochenende dann auch die Spiele. Und da gibt es dann jede Menge Redebedarf, den wir am Sonntag dann wieder stillen werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ich mich auch.
Das wird ja ohne Eingreifen der Hertha immer noch sein. Ne? Die ja. haben jetzt ja verpassen ja drei Spieltage, also quasi jetzt das Wochenende, dann am Montag, Dienstag, Mittwoch und dann das nächste Wochenende noch.
Genau, den Mittwoch hätten sie gegen Freiburg gespielt und fällt aus und jetzt, ja.
Ja.
Ja, es ist Wahnsinn, es ist die Zeit um die Hertha.
Ja, aber da gibt es vielleicht ein Gesundheitsupdate oder irgendwie ein paar Bilder aus der Isolation. Mal gucken, da werden wir bestimmt andere Hertha-Themen aufgreifen können.
Definitiv. Und sei es, wie die Konkurrenz gespielt hat. In diesem Sinne, macht euch noch einen, ja, wahrscheinlich Sonntagabend nicht mehr, weil da hört ihr uns wahrscheinlich nicht, sondern einen schönen Montag und kommt gut rein in diese Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.